Reingehört, ein Podcast der VRM. In der Notaufnahme der Mainzer Uniklinik kümmern sich Ärztinnen und Pfleger im Laufe einer Schicht schon einmal um einen Mann, der vom Supermarktdach gefallen ist, um gebrochene Finger und manchmal auch um eine ganz einfache Erkältung. Meine Kollegin Andrea Zaschka wollte sich anschauen, wie das abläuft. Im August hat sie deswegen für einen Tag ihren Arbeitsort gewechselt. Von der Mainzer Lokalredaktion ging es in die Notaufnahme der Uniklinik. Mein Name ist Hanna Kopp, ich bin Volontärin bei der VRM und habe Andrea für heute in unser Podcast-Studio eingeladen, um sie dazu einmal ein bisschen auszufragen. Herzlich willkommen, Andrea.
Hi, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, Andrea, du hast über mehrere Stunden lang in der Mainzer Notaufnahme Janis Braun begleitet. Der arbeitet dort als Pfleger. Wie kann ich mir denn deinen Einsatz vor Ort so vorstellen? Du hattest wahrscheinlich Stift und Notizblock immer gezückt und bist ihm dann auf Schritt und Tritt gefolgt?
Ganz genau so kann man sich das vorstellen. Ich habe Janis bei einer kompletten Schicht begleitet. Die ging von 12 bis ungefähr 21 Uhr. Ich habe mich mit ihm kurz vor Schichtbeginn das erste Mal getroffen, habe dann meine Arbeitskleidung bekommen, also wirklich diese typischen blauen Outfits, die man auch aus der ein oder anderen Fernsehserie so kennt. Und dann ging es mit der eigentlichen Schicht los. Janis hat dann im Prinzip normal gearbeitet, so wie an Tagen, an denen ich nicht dabei bin auch. Und ich bin ihm wirklich einfach gefolgt, überall hinterhergelaufen. Und wenn dann ein Patient behandelt wurde, stand ich meist einfach still in einer Ecke rum und habe alles aufgeschrieben, was besprochen wurde. Aber natürlich so, dass keine Rückschlüsse auf den Patienten gezogen werden konnten, weil gerade in so einem sensiblen Bereich wie in der Notaufnahme muss man natürlich extrem darauf achten, dass die Fälle anonymisiert geschildert werden am Ende, dass sich niemand in der Zeitung irgendwie da wiedererkannt fühlt. Manchmal wurde ich auch von den Patienten dann angesprochen, weil sie mich für eine Praktikantin gehalten haben, weil ich da eben immer so mitgelaufen bin und so viel mitgeschrieben habe. Und ich habe ihnen dann erklärt, dass ich bei der AZ arbeite und eine Reportage schreibe.
Wie viele Seiten hattest du denn am Ende in deinem Notizbuch vollgeschrieben?
Ich glaube, es waren so um die 38.
Wow.
So viel habe ich an keinem einzigen Tag mehr geschrieben, seit ich wahrscheinlich Abitur gemacht habe oder so. Also meine Hand hat nach dem Tag auch echt wehgetan, aber nicht so sehr wie meine Füße.
Wie bist du eigentlich auf diese Idee gekommen?
Tatsächlich hat mich das schon immer interessiert, dort mal hinter die Kulissen blicken zu können. Ich hatte im Mai einen Bericht über die Eröffnung der neuen Notaufnahme der Unimedizin geschrieben. Dafür hatte das Land Rheinland-Pfalz 17 Millionen Euro investiert. Und wir durften uns dann damals, also mit anderen Journalisten zusammen, vor Ort auch ein bisschen umschauen. Aber das war natürlich anders, als wenn man jetzt aktiv einen Tag lang eine Pflegekraft bei der Arbeit begleitet. Ich habe dann im Nachhinein bei der Pressestelle der Unimedizin angefragt, inwieweit so etwas überhaupt möglich wäre. Und die haben das dann erstmal intern alles abgeklärt, unter anderem eben mit dem Pflegeteam. Und ja, das dann tatsächlich ermöglicht.
Wie haben denn die PatientInnen auf dich reagiert?
Viele haben gar nicht mitbekommen, dass ich jetzt von der Presse bin. Also die, mit denen ich mich nicht unterhalten habe, haben wahrscheinlich gedacht, ich arbeite da oder so. Ich hatte ja auch diese Arbeitskluft an. Aber diejenigen, die mich wirklich aktiv angesprochen haben, die waren total offen, durchweg und auch interessiert. Eine Frau, die kam zum Beispiel mit einem Oberschenkelhalsbruch in die Notaufnahme. Die war so Mitte 80. Und die hat sich total gefreut, dass die AZ vor Ort ist. Also die ist auch schon langjährige Leserin. Und der konnte ich dann trotz ihrer Schmerzen ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. Das war total süß. Also ich hätte mich auch wirklich nicht gewundert, wenn die Leute eher kritisch reagiert hätten. Ich meine, da ist man ja wirklich in einer Ausnahmesituation, hat Schmerzen in der Notaufnahme. Da möchte man ja vielleicht nicht, dass genau in diesen Momenten ausgerechnet die Presse dabei ist. Aber das habe ich tatsächlich überhaupt nicht so erlebt.
Über dieses sensible Berichten, nenne ich das mal, sprechen wir später nochmal. Lass uns aber nochmal auf deine Schicht zu sprechen kommen. Die war an einem Werktag und begann ganz regulär mit der Schicht von Janis um 12.45 Uhr. Und da saßen ja schon einige Menschen im Warteraum. Im Laufe des Nachmittags kamen aber dann nochmal weitere hinzu, oder?
Genau. Also der Warteraum ist eigentlich nie leer, weil die Notaufnahme ja rund um die Uhr geöffnet ist, auch nachts. Es gibt aber natürlich Zeiten, in denen mehr und in denen weniger los ist. Und gerade gegen Nachmittag, wenn es dann Richtung Feierabend geht, wird es häufig voller. Aber das ist eben jetzt nicht nur ein Mainzer Phänomen, sondern das ist auf alle Notaufnahmen übertragbar.
Gibt es denn Fälle, die dir jetzt auch noch so besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Also eine Situation, die für mich wirklich besonders herausgestochen ist, war, es gab eine ältere Dame, die war schon länger in der Notaufnahme. Ich weiß gar nicht, aus welchem Grund die ursprünglich dorthin kam. Der ging es auch offenbar schon wieder ganz gut. Und die hat dann darauf gewartet, dass sie abgeholt wird von ihrem Fahrdienst und wieder nach Hause gebracht wird. Und plötzlich wurde es dann lauter und hektischer und es hieß, hier, die Frau ist nicht mehr ansprechbar. Janis war dann auch der erste Pfleger, der direkt bei ihr war und ich direkt hinter ihm. Und dann hat er ihr so leicht auf die Wange geklopft und so ein bisschen an ihr gerüttelt, um zu gucken, ist sie ansprechbar, reagiert sie, hat sie nicht. Und sie hatte dann noch keinen Puls mehr. Sie musste dann direkt reanimiert werden. Also es ging dann wirklich in dem Moment um Leben und Tod. Und wenn niemand da gewesen wäre in dem Moment, wenn sie vielleicht 20 Minuten später schon zu Hause gewesen wäre, dann wäre nicht jemand da gewesen, der ihr direkt die Herzdruckmassage gibt. Vielleicht wäre sie dann gestorben, also sogar zu einer großen Wahrscheinlichkeit. Und Jan, es ist dann wirklich wie bei so einer Fernsehserie. Also man hat sie erst auf eine Liege gehievt und dann ist er so oben drauf gesprungen und hat angefangen, sie zu reanimieren, also auch ohne technische Hilfsmittel, wirklich nur mit seinen Händen. Und dann wurde sie halt in den hinteren Bereich gebracht und nach ungefähr 1,5 Minuten war sie wieder ansprechbar und hat das Ganze dann auch überlebt. Also ich weiß nicht, wie es dann die Tage darauf mit ihr weiterging, aber zumindest während der Schicht war sie dann wieder stabil und das hat mich wahnsinnig beeindruckt.
Beim Lesen deines Textes merkt man auch, dass das Situationen sind für Pfleger und ÄrztInnen, die sie auch sehr beeindrucken. Und bei mir ist auch hängen geblieben, dass der Pfleger, den du begleitet hast, dass er da auch so eine kleine Liste in seinem Handy führt.
Ja.
Dieser Liste hält er die Menschen fest, die er tatsächlich auch retten konnte.
Das macht er, weil man natürlich auch mit schlimmen Situationen in der Notaufnahme konfrontiert ist, mit Situationen, die nicht gut ausgehen, mit traurigen Schicksalen. Und er meinte, das treibt ihn einfach an, wenn er dann immer mal wieder sich diese Liste anschaut und aber sieht, was er da wirklich auch schon bewegt hat und wie vielen Menschen er schon das Leben retten konnte, auch wenn es in anderen Fällen vielleicht leider nicht geklappt hat.
Man hat so rausgelesen, dass diese Situationen auch hängen bleiben bei den Menschen.
Ja, absolut. Also ich glaube, selbst für jemanden, der dort täglich arbeitet, trotzdem bleiben diese Situationen hängen und trotzdem ist das einfach ein ganz besonderer Job und man erinnert sich an viele Momente auch noch langfristig.
Waren denn alle Fälle, die an dem Tag ankamen, an dem du in der Notaufnahme warst, auch Notfälle?
Nein, waren sie nicht. Also grundsätzlich ist es so, die Patienten werden, wenn sie ankommen, nach bestimmten Farben eingeordnet. Also ich glaube, blau war die leichteste Stufe, das ist dann kein Notfall und auch das gab es an dem Tag. Beispielsweise eine relativ leichte Erkältung. Gefolgt von grün, gelb, orange und rot. Also rot ist dann wirklich Alarmbereitschaft. Und wird ein Patient als gelb eingestuft, muss er beispielsweise innerhalb von 30 Minuten von einem Arzt untersucht werden. Also da gibt es für jede Farbkategorie einen bestimmten Zeitraum, in dem die Person einen Arzt sehen muss. Und die Mehrheit der Patienten wurde an dem Tag, als ich Janis begleitet habe, als gelb eingestuft. Das ist wohl auch so die Regel. Aber es gibt eben auch die Nichtnotfälle. Damit das Personal der Notaufnahme sich wirklich auf die Notfälle konzentrieren kann, werden leichtere Fälle zum Teil in die allgemeine Hochschulambulanz weitergeschickt. Die grenzt direkt an die Notaufnahme an und läuft ähnlich wie eine normale Arztpraxis ab. Man muss aber grundsätzlich sagen, und das hat mir auch das Pflegepersonal oder auch die Ärztinnen und Ärzte an dem Tag immer wieder deutlich gemacht, alle Beschwerden werden ernst genommen, auch die, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so schlimm wirken. Weil am Ende weiß man eben nicht, ob eine Patientin, die vielleicht Bauchschmerzen hat, wirklich nur eine leichte Magenverstimmung hat oder doch was richtig Ernstes dahinter steckt. Und es wäre natürlich fatal, wenn diese Person dann weggeschickt wird, zu Hause zusammenbricht, nur als Beispiel. Und deswegen schaut man sich das wirklich alles ganz genau an. Und jeder, der dorthin kommt, verspürt ja auch einen Grund, warum er dort ist. Das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Und deshalb gilt es eben genau hinzuschauen, um nichts zu übersehen.
Nach deinem Tag in der Notaufnahme, also wieder zurück in der Redaktion, hattest du deine, ich glaube, es waren 38 beschriebenen Seiten. Also ganz schön viele Geschichten, viele Zitate und auch viele Hintergrundinfos. Wie bist du denn dann vorgegangen? Also du hast dich ja gegen eine, ich sag mal, traditionelle Berichterstattung entschieden.
Das stimmt. Wir haben in der Redaktion wirklich lange zusammen überlegt, wie wir diesen Berg an Notizen jetzt in einen gut leserlichen Artikel packen können. Und dann war eben schnell klar, zum einen, dass wir dafür nicht nur eine Zeitungsseite nehmen, sondern uns eine Doppelseite vornehmen. Und eine Kollegin von mir ist dann auch auf die Idee gekommen, das Ganze in Form eines Live-Tickers aufzubereiten. Ich hatte mir zum Glück während dem Tag die ganze Zeit immer aufgeschrieben, zu welchen Uhrzeiten was passiert ist, sodass das auch wirklich realistisch nacherzählt werden konnte. Und das hat mir einfach total dabei geholfen, den Text gut zu strukturieren. Und auch online hatte ich dann super viele Möglichkeiten, mit unserem Live-Ticker-Tool, das heißt Tickeroo, so ein paar Spielereien auszuprobieren. Ich konnte zum Beispiel kleine Zwischenfragen an die Leser integrieren, so: Könntet ihr euch vorstellen, in der Notaufnahme zu arbeiten?
Genau, man merkt auch an deinem Beispiel, dass in den Redaktionen gerade ja in zwei Wege gedacht wird. Also wir haben immer noch die reguläre Printproduktion, dafür hattest du dann die Doppelseite vorgesehen. Wir haben aber auch das Digitale und da haben wir natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten, wie eben dieses Ticker-Format, für das du dich dann auch entschieden hast. Ja, das las ich dann zum Beispiel so: 13.05 Uhr. Taucht da eine Frau in der Notaufnahme auf mit einem tauben Bein, es wird ihr Blut abgenommen, Verdacht ist, dass sie eine Thrombose hat. 14.43 Uhr betritt ein Mann mit blutunterlaufendem Auge das Krankenhaus. 18.27 Uhr, wir haben die Geschichte vorhin schon von dir gehört, muss tatsächlich eine Frau reanimiert werden. Man merkt schnell, dieses Ticker-Format ist so ein erzählerischer Kniff. Und durch den fühle ich mich so als Leserin ganz nah dran an dem Geschehen. Alles, was du da erlebt hast, ist sehr sensibel. Und da sind wir auch als AutorInnen gefragt, sensibel darüber zu berichten. Dein Text sollte ja nicht am Ende wie so eine überdramatische Fernsehserie werden, sondern du dokumentierst hier die tatsächliche Arbeitswelt von Menschen. Du berichtest über echte Menschen, die in echtem körperlichen Schmerz sind. Gab es beim Schreiben da auch die Gefahr oder so die Falle, dass man da zu sensationalistisch berichtet?
Natürlich muss man bei so einem sensiblen Thema aufpassen, dass man die richtige Balance findet. Zwischen einerseits einer spannenden Geschichte, aber andererseits, dass es nicht zu reißerisch wird, dass man eben nicht zu dick aufträgt. Denn hinter jedem Einzelfall, du hast gerade schon gesagt, steckt ja eine Person, die sich hilflos gefühlt hat, sonst wäre sie nicht in die Notaufnahme gekommen. Und da muss man einfach aufpassen, dass man aus diesem Schicksal dann nicht irgendwie so eine Sensation macht für die Presse. Und ich habe deshalb versucht, relativ nüchtern wirklich genau das zu beschreiben, was vor meinen Augen passiert ist. Und da musste ich dann auch gar nicht dick auftragen, weil ich glaube, die reine Schilderung hat sowohl mich ja damals mitgenommen, also ich habe es ja auch erlebt, ohne dass da dick aufgetragen wurde. Und ich glaube auch, dass es die Leser mitgenommen hat, einfach durch die reine Schilderung. Das wurde mir zumindest zurückgemeldet.
Und zwischendurch hat man in dem Ticker ja auch immer wieder Kontext, Hintergrundinformationen von dir, wie zum Beispiel dieses Schichtsystem funktioniert, wie die Triage funktioniert. Das bettet sich dann ja auch zwischen die Geschichten so ein.
Genau, ich habe auch zum Beispiel zwischendrin ein Interview geführt mit dem ärztlichen Leiter der Notaufnahme. Das ist dann auch ein bisschen Abwechslung, die da reinkommt. Dann hat man nicht einen harten Fall nach dem nächsten.
Janis Braun, der Krankenpfleger, den du begleitet hast, der sagt am Ende seiner Schicht: Ja, für uns war das jetzt ein recht normaler Tag.
Ja.
Ich habe da nach dem Lesen gedacht, wow, das ist echt eine völlig andere Arbeitswelt. Das ist eine Realität, die ich so aus meinem Alltag nicht kenne. Und ich finde ja, dass wir uns im Lokaljournalismus ganz oft in genau diesem Spannungsfeld bewegen. Also wir berichten einerseits über das ganz Alltägliche vor Ort, haben aber andererseits aufgrund ja unserer Arbeit die Möglichkeit, dahinter die Kulissen zu gucken. Für mich ist es genau dieses hinter die Kulissen gucken dürfen das größte Privileg eigentlich an unserem Job. Wir kriegen dadurch Zugänge und genau diese Zugänge teilen wir dann auch mit LeserInnen. Hattest du genau bei diesem Projekt auch ähnliche Gedanken?
Absolut. Ich meine, ich berichte jeden Tag über spannende Dinge. Das liebe ich auch so an meinem Job. Die Tage sind unfassbar vielfältig, aber gerade diese Schicht in der Notaufnahme, muss ich schon ehrlich sagen, die wird mir in besonderer Erinnerung bleiben. Ich meine, das Ganze ist jetzt fast 2 Monate schon her, dass ich dort war und ich kann trotzdem mich wieder sofort in die Situation reinempfinden, die ich dort erlebt habe. Und ich habe einfach einen wahnsinnigen Respekt vor den Menschen, die dort arbeiten und täglich so vielen Menschen helfen. Ich war selber am Ende des Tages so dermaßen im Eimer. Ich konnte abends meinem Freund kaum erzählen, was ich tagsüber überhaupt erlebt habe. Meine Gedanken sind explodiert. Ich konnte das gar nicht mehr zusammenfassen. Ich musste mich erstmal ordnen und das verarbeiten. Mein Job ist es ja dann, das auch irgendwie den Lesern zu vermitteln, die nicht dabei waren, so damit sie verstehen, was hinter den Kulissen so abläuft.
Und ich glaube, dass es in diesem Fall auch wirklich sehr gut gelungen ist. Lass uns noch mal kurz über das Ticker-Format sprechen. Du hättest ja auch, ich sag jetzt mal, so eine klassische Reportage als Format wählen können. Du hättest ein Porträt schreiben können über Janis Braun. Wir haben es vorhin schon gesagt, Lokaljournalismus findet immer mehr im Digitalen statt. Brauchen wir da auch so neue digitale Erzählformate wie eben diesen Ticker?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, bei so einem spannenden Thema wie jetzt in der Notaufnahme wären mit Sicherheit auch andere Erzählformen gut angekommen, weil das Thema an sich einfach schon Spannung mitbringt. Aber ich glaube schon, dass der Live-Ticker die Leserinnen und Leser nochmal auf eine ganz andere Art und Weise mit in das Geschehen gezogen hat. Und mir wurde eben auch von mehreren Menschen rückgemeldet, dass sie sich während dem Lesen gefühlt haben, als wären sie selbst mit live dabei anhand dieser Uhrzeiten. Und online gerade war es dann eben so, dass das wirklich so Post für Post aufgebaut war und sich an den Uhrzeiten entlang gehangelt hat. Insofern ist es toll, dass wir gerade auch im Digitalen so viele spannende Möglichkeiten haben und auch immer neu dazukommen. Und übrigens begleite ich auch im Oktober, jetzt Ende des Monats, die Bundespolizei am Mainzer Hauptbahnhof ebenfalls bei einer Schicht. Auch ein total spannendes Thema, bei dem wir wieder neu überlegen müssen, wie wir das am Ende aufbereiten für die Leser. Also steht noch nicht fest, ob wir da auch einen Live-Ticker draus machen, weil auch da werde ich mit Sicherheit wieder eine Fülle an Informationen mit nach Hause bringen. Mal gucken, ob ich da die 38 Seiten aus der Notaufnahme toppe. Wir werden es sehen. Aber auch da werde ich mit Sicherheit die technischen Möglichkeiten, die man jetzt auch online hat und so ausreizen.
Andrea, vielen Dank, dass du heute hier warst und uns erzählt hast, wie es in der Mainzer Notaufnahme der Uniklinik zugegangen ist.
Sehr gerne, es hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, und vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Andreas Artikel, also den Live-Ticker und andere Texte zur Mainzer Uniklinik, verlinke ich euch in den Shownotes. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis bald bei Reingehört.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.